Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Es wird jetzt anscheinend zur Tagesordnung, dass Amateure reihenweise Snooker-Turniere gewinnen. Sei es mal eben die Weltmeisterschaft oder das noch wichtigere Shootout. Alfie Burden hat das Unmögliche möglich gemacht und in 7 Decidern sich den Titel geholt in Blackpool. Wahnsinnsleistung, über die wir sprechen werden, in einem dann am Ende nicht ganz so spektakulären Finale gegen Stuart Bingham. Und das tun wir hier bei Total Clearance am Sonntagmorgen zum Brunch mit Kati Hartinger. Moin Kati!
Guten Morgen Christian! Das war jetzt, glaube ich, eine meiner Top 3 Lieblingsanmoderationen von dir in diesem Jahr. Das war ja echt genial. ja, Alfie Burden ist der Shootout-Champion, die Nummer 20 der Liste, hat das Turnier gewonnen. Und das klingt erstmal nicht so aufregend. Ja, so passt eigentlich zur Saison. Aber es ist ja nicht die Nummer 20 der Weltrangliste, sondern die Nummer 20 der Top-Up-Liste der Leute, die nachrücken in ein Turnier. Alfie Burden in Badehose stand er am Tisch. Nein, in Badehose war er im Schwimmbad unterwegs. Irgendwie hat er es geschafft, mit Handy in der wasserdichten Hülle den Anruf entgegenzunehmen unter Wasser. Man kann sich vorstellen, wie das ungefähr gelaufen ist. Und ist dann aufgetaucht und ist aufgetaucht in Blackpool und hat alles versenkt an Schiffen, was sich ihm in den Weg gestellt hat. Also es war eine Leistung, die ich nach wie vor nicht so richtig glauben kann. Ich habe Alfie Burden noch nie mit so einer Finesse spielen sehen wie in diesem Turnier und das vom ersten Tag an.
Ja, vor allem mit so einer Ruhe, mit so einer Konsequenz und wirklich Seriosität, die eigentlich ja absurd ist beim Shootout und überhaupt nicht dazu passt. Also der hat immer die richtigen Antworten gefunden, hat immer die richtigen Momente gefunden, um seinen Gegner ja wirklich dann auch zu zwingen, vom Tisch fern zu bleiben. Und vor allem, was ja auch kurios ist, man sieht ja selten, wenn es das Shootout Richtung Ende geht, dass jemand das mit einem Break entscheidet. Und er hat sowohl Halbfinale als auch Finale letztendlich mit einem hohen Break entschieden. Also das ist schon beeindruckend.
War ja auch zuvor jemand gewesen, der mal ein hohes Break gespielt hat. Ne? Wir hatten jetzt nicht allzu viele Century Breaks, Überraschung des Jahrhunderts, auch kein Maximum Break dieses Jahr. Aber Alfie Burden war jemand, der die höchsten Breaks gespielt hat mit in dieser Turnierwoche und das mit einer Regelmäßigkeit, die man halt von ihm sonst nie gesehen hat. Das Shootout hatte auf den so wirklich einen beruhigenden Effekt. Und ich verstehe nicht, wie das sein kann. Das ist wie so ein Medikament, was irgendwie gegenteilig wirkt bei manchen Leuten, verstehst du? Also, ich meine, auch andere Leute, die so dieses Shootout-Märchen gewonnen haben, da dachtest du doch eigentlich, also wenn ich jetzt an Michael Georgiou zurückdenke, das war für die dann immer gut, dass die mal ihr Hirn ausschalten konnten, weil die sonst zu sehr über Sachen nachgedacht haben, was man manchmal auch nicht glauben mag, aber am Tisch war das so. Und bei Alfie Burden war das wirklich so ein, wie als hätte der so einen Baldrian genommen. Der war so bei sich, der war wie in so einem Zen-Garten und das im Shootout, also das ist wirklich völlig fehl am Platz gewesen. Auch altersmäßig mit jetzt mittlerweile 50 Jahren, ne? Herzlichen Glückwunsch. Oder Quatsch, 49, habe ich ihn jetzt ein Jahr älter gemacht. Sorry, er hat Geburtstag heute, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, Alfie Burden, mit gefühlten 60 Jahren gewinnt er das Shootout, das Turnier der jungen Hüpfer. Also es ist schon brutal, was er da abgeliefert hat. Und immer eben aus so einer Chance raus diese Frames gewonnen. Es sah so einfach aus und halt nicht nur fürs Shootout, sondern auch für Alfie Burden einfach. Also ich kann mich an kein Match mit ihm erinnern in der Vergangenheit, wo es so leichtfüßig aussah bei ihm. Also es ist die beste Werbung eigentlich für den Schwimmsport.
Okay, den Gedankengang muss man auch erstmal mitnehmen. Also ja, Alfie Burden hat gewonnen gegen Stuart Bingham. Es war ein kurioses Line-Up fürs Finale, weil ich in dem Moment, also das Witzige war, wir haben uns ja zum Viertelfinale schon geschrieben, das wird jetzt Alfie Burden gegen Stuart Bingham und wir hatten tatsächlich recht, obwohl wir uns andere Sachen gewünscht hätten.
Naja, ich muss schon sagen, Christian, also gegeben, dass man in der Snooker-Geschichte irgendwie einmal das Finale Stuart Bingham, Alfie Burden durchleben muss, dann finde ich, ist eigentlich das 10-Minuten-Format noch recht passend. Und ich bin ein bisschen stolz, weil nicht nur haben wir das schon im Viertelfinale quasi getippt, sondern ich hatte auch auf Stuart Bingham getippt. Ich habe quasi nach dessen ersten Match oder so, habe ich einen Post bei Blue Sky abgesetzt, gesagt, Stuart Bingham hat was vor diese Woche. Und das hatte er, war im Finale. Also das ist, glaube ich, mein bester Tipp bisher der Saison. Und ich glaube generell über die Jahre, wenn ich auch mal ans Masters denke und sowas, ich glaube, Stuart Bingham-Tipps sind meine erfolgreichsten tatsächlich, so traurig es ist.
Ja, würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt mit rühmen wollen. Aber ja, es ist so ein Kuriosum, weil es eigentlich einfach nicht so ein typisches Shootout-Finale ist. Man hat normalerweise dann irgendwie so ein paar junge Wilde dabei oder vielleicht jemanden, der, okay, im Fall von Elfie Burden war es ja auch so, um den ersten Titel kämpft. Und dann kommt da Stuart Bingham als Weltmeister 2015 an. Also, das war schon sehr kurios, aber auch der hat ja sehr gut gespielt. Also das Finale können wir eigentlich relativ schnell abhaken, ne? Es war ein 56er-Break, was letztendlich entscheidend war für Elfie Burden, nachdem beide so ein paar Safeties kurz ausgetauscht haben. Und ja, das Break war fantastisch zu Ende gespielt und fantastisch runtergespielt. Also, aber nicht so gut wie zum Beispiel auch sein Break im Halbfinale gegen Noppon Saenkam. Der hatte sich eigentlich so bisschen im Hintergrund hier peu à peu als jemand herausgestellt, der den Kulturschock anbietet, nämlich eigentlich ein Turnier, was überhaupt nicht zu ihm passt. Und da sind wir ja auch wieder bei so Spielern, wo man gemerkt hat in der Vergangenheit, das tut denen eigentlich gut, Shootout zu spielen, weil die nicht so lange Zeit haben zu überlegen. Wir erinnern uns, bei Lukas Kleckers haben wir das so gesehen. Wir haben Rod Lawler, Rory McLeod etc. schon dabei gehabt beim Shootout, wo man gesehen hat, das funktioniert. Oder an Martin O'Donnell fällt mir da auch ein. Und Noppon Saenkam, der hat die ganze Woche über ja eigentlich, trotzdem er nur 15 Sekunden Zeit hatte, eine durchschnittliche Stoßzeit von 20 Sekunden gehabt und hat es trotzdem ins Halbfinale geschafft.
Ja, so ist es bei mir mit der Statistik, ne? Nee, also Noppon wirklich super cool durchgespielt, hat auch den eigentlichen Favoriten der Herzen, Stan Moody, geschlagen, in einem sehr sehenswerten, sehr spannenden Achtelfinale, wo beide nochmal ihre Glanzpunkte setzen konnten, aber Noppon doch einfach eine Bank war, und Stan Moody zum ersten Mal so richtig im Bedrängnis war, aber er hat dann wirklich gekämpft, aber es hat dann nicht gereicht. Und ich sage, Stan Moody war zum ersten Mal in Bedrängnis. Er hatte ja diese fantastische Aufholjagd vorher gehabt, ne? Aber da sah er nie in Bedrängnis aus. Das war ja wirklich das Magische an dieser Clearance, die er da gespielt hat. Und jetzt kam Noppon und war halt so stark. Und da dachte ich schon, okay, der hat was vor. Und dann hat er auch den Ben Mertens ausgeschaltet im Viertelfinale. Also der hat dann wirklich so einen Favoriten der Herzen nach dem anderen beseitigt. Das muss man dem guten Noppon schon lassen.
Das muss man tatsächlich. Es war wirklich eine sehr gute Woche und für ihn, glaube ich, auch ein bisschen Balsam auf die Seele. Der hat ja in der letzten Zeit so ein bisschen die Konstanz vermissen lassen. Ja, und Elfie Burden hat dann einfach konsequent diese 73 ihm da vor den Latz geknallt. Also, ich fand das wirklich sau interessant, mit welcher Ruhe und Abgeklärtheit Elfie Burden da gerade gegen Ende des Turniers eigentlich auch immer stärker wurde. Und ja, im anderen Halbfinale hat Stuart Bingham Julian Boyko geschlagen und da hat sich Julian Boyko vielleicht auch ein Stück weit selbst geschlagen, ne? Er hatte Chancen, Stuart Bingham da zu bezwingen und hat dann mehrere Male leider die Position nicht bekommen, musste dann zu schwere Bälle angehen. Aber wenn du drei, vier gute Chancen bekommst gegen so jemanden, dann musst du die halt beim Shootout auch einfach nutzen. Also leider sehr schade, auch wenn es für ihn das erste Halbfinale jetzt bei einem Ranglistenturnier war, aber er hatte die Chance aufs Finale.
Er hatte die Chance aufs Finale. Das müssen wir leider so stehen lassen. Ich würde jetzt auch lieber was anderes sagen, aber es würde halt nicht stimmen, ne? Das kann man ihm menschlich überhaupt nicht vorwerfen. Das dann einfach so. Ja, das war einfach das Match zu viel, ne? Trotzdem sportlich extrem schade, dass er es nicht durchziehen konnte. Ja, es war knapp. Es war knapp, aber. Also, das ist mir in Erinnerung geblieben, so dieses, wie ihm immer die Stellung abhanden gekommen ist und so. Und es wurde irgendwie nicht. Und er hat sich so dran abgearbeitet und na, es hat einfach nicht geklappt. Er hat es einfach nicht nutzen können. Ähnlich würde ich sagen, On Yi, die ja auch wirklich die Chance gehabt hätte, als erste Frau so weit zu kommen bei einem Ranglistenturnier wie sonst niemand. Und wenn ich an diesen Matchverlauf denke, da hat sie gegen Stan Moody gespielt. Sie war in einem Break drinnen und es wurde immer unpräziser. Ne? Da hat immer leicht der Ball geklappert und dann der nächste stärker und sie hat sich so drauf hingearbeitet, dass sie dann ein paar Bälle später verschießen würde und genau so kam es. Also das sind so diese Momente, die mir auch in Erinnerung geblieben sind, wo ich mir denke, oh, da werden sich Leute extrem ärgern, weil es wäre möglich gewesen, aber sie haben es nicht möglich gemacht. Das war wirklich ein tolles Match gegen Stan Moody. Und was hat sie uns Freude gemacht diese Woche als Botschafterin für Frauensnooker? Ja. Wieder mal, ne? Ich finde es bewundernswert. Sie ist immer noch dabei. Und ich meine, Bai Yulu, fantastische Spielerin. Aber es ist dann oft dann halt doch wieder On Yi, die so die Herzen für sich gewinnt und dann auch noch mal hier auf den Tisch haut bei so einem Event. Oft dann auch Rhianne Evans, ne? Die beiden, wo man ehrlicherweise ja auch sportlich schon oft gesagt hat, ja, die Generation ist jetzt vielleicht auch überholt. Die sind auch nochmal in unterschiedlichen Generationen, aber da müssen jetzt neue Leute kommen, die den nächsten Schritt gehen. Aber es sind halt doch oft noch die beiden, die diese Schritte machen für alle, die da auch so viel auf sich nehmen, die das sich eigentlich auch nicht mehr geben müssten und es aber tun. Also an der Stelle, ich finde, man kann wirklich sagen, danke an On Yi, wie sie wieder hier die Fackel des Frauensnookers hochgehalten hat in dem Turnier mit Bravour, mit Chancen, die sie dann leider eben auch nicht mehr nutzen konnte am Schluss, aber insgesamt eine fantastische Woche.
Wirklich eine fantastische Woche. Also es gibt ja einige, die diese Woche ihre Chance genutzt haben. Effie Burden natürlich nochmal in ganz besonderer Weise. Aber auch andere Amateure, da wären Zachary Richardson zum Beispiel zu nennen, der es ins Viertelfinale geschafft hat. Auch ein Ethan Llewellyn, dessen Namen man sich jetzt wohl sehr einprägen wird, auch wenn er gegen Yuan Zijun dann leider ja ein Century, ein fantastisches Century übrigens, von
ja.
Achtelfinale um die Ohren bekommen hat. Aber es gibt so ein paar, wirklich, Kaelin Patel auch noch, ne? Also das Shootout ist ja schon immer für Amateure auch ein gutes Pflaster gewesen, um sich mal zu zeigen. Aber ich habe das Gefühl, in diesem Jahr ist das nochmal in besonderer Art und Weise passiert.
Ja, weil das noch mehr Leute waren, die jetzt, ich sag mal, nicht die Amateure sind, die wir aus anderen Kontexten schon irgendwie dreimal im Stream gesehen hatten. Sondern auch wirklich so irgendwie ganz neue Namen. Liegt vielleicht auch daran, dass es halt die PTCs nicht mehr gibt. Vielleicht ist es auch das, weil die haben ja natürlich alle irgendwas gewonnen und man kannte die Namen so vom Schreiben schon und so, aber ja. Irgendwie so, ne, dass mal jemand bei einem PTC sich ins Hauptfeld gespielt hat, das fehlt halt irgendwie. So als Berührungspunkt jetzt für mich ganz persönlich. Ne? Vielleicht handhaben das andere anders, die noch mehr Amateursnooker, gerade juniorenmäßig im Stream verfolgen oder so. Aber ich hatte jetzt wirklich das Gefühl, dass das Shootout so ein kleiner PTC-Ersatz geworden ist, was Lower-Rank-Players, was Amateure angeht, was dieses Sich-Zeigen angeht. Und dafür bin ich dem Shootout auch dankbar. Und das ist nach wie vor ein Preis, den ich sehr gerne bereit bin zu zahlen, dass das ein Ranglistenturnier ist und jetzt Alfie Burden wieder Profi wird nächstes Jahr. Ethan Llewellyn hat mir so gut gefallen. Der sah auch, der hat das auch das Break von Huan Zijun sich angeschaut mit auch einer gewissen Bewunderung, meine ich, in seinem Gesicht erkannt zu haben am Schluss und auch mit einem großen Spaß irgendwie. Ich meine, da kannst du dich ja in den 10 Minuten dann schon gefühlte 6 Minuten damit anfreunden, dass das nichts wird mit dem Match, weil der Huan Zijun einfach niemals einen Ball verschießen würde und einfach dieses fantastische Break spielt. Und das hat er, glaube ich, gut hingekriegt und ich finde, das ist ein gutes Zeichen insgesamt für eine Zukunftstour. Ich finde den wahnsinnig sympathisch. Und ja, Kaelin Patel, also ja. Hallo, ich meine, Jimmy White kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus, was seine Q-Action angeht, und er soll sich bloß keinen Trainer nehmen. Ich glaube, das war er, dem er den Ratschlag gegeben hat. Fand ich auch mal cool. Und der spielt so clever. So clever. Der hat auch teilweise echt so Niedrig-Scoring-Matches irgendwo gewonnen, weil der einfach die ein, zwei Bälle da richtig gespielt hat. Also ja, die beiden sind bei mir jetzt wirklich mit ganz oben auf der Liste an Leuten, denen ich gerne zugucke und denen ich die Daumen drücke für die Profizukunft.
Ja, finde ich auch. Also wirklich fantastische Leistung. Und ja, das Century von Yuan Zijun wäre, der jetzt hier als erster Spanier übrigens das Viertelfinale des Shootouts erreicht hat, der Juan.
Herzlichen Glückwunsch.
Das Century von Yuan Zijun wäre gestern mein Break des Tages gewesen, wenn es dann nicht das Viertelfinal 57er Break von Stuart Bingham gegeben hätte gegen Jackson Page. Denn das war ein famoses Break. Und was es für mich noch so besser herausstechen lassen hat, war der Kommentar, der dazu parallel lief von Harry Weber und Thomas Hein, die beide aus dem Staunen nicht herauskam, wie, naja, eigentlich, da liegt keine freie Route mehr. Nee, da, nee, da, aber die Route, oh, jetzt hat er so perfekt auf diese Route gestellt und dann geht er die nächste Route und auf die hat er auch perfekt gestellt. Der holt sich da jetzt einzeln und hat den Split vermieden. Das fand ich so witzig, weil es aber auch absolut passend war zu dem, was Stuart Bingham da gespielt hat. Das war schon geniales Breakbuilding an dieser Stelle, weil er hat wirklich in einer Art und Weise den Split vermieden und so perfekt auf die Roten gestellt, dass er da eine entscheidende Serie hat draus machen können.
Absolut, das war Mikado Snooker und ich fand es auch gnadenlos gut kommentiert von den beiden. Und da zeigt sich wieder, also wir haben schon einfach auch ein cooles Team da bei Eurosport, ne? Also Frau fehlt immer noch und ich finde gerade beim Shootout hätte man ein bisschen mal was ausprobieren können. Aber ich habe mich bestens unterhalten gefühlt und ich habe es lieber mit deutschem als mit englischem Kommentar geguckt, über weite Strecken. Gerade als eben der erste Tag, naja, dachte ich mir noch so, aber dann kam die, wie gesagt, kam richtig rein. Das war die wohldosierte Shootout-Atmosphäre, die da bei uns am Fernsehen angekommen ist. Und das sind wirklich auch die Momente, die mir am meisten Freude machen. Bei aller Professionalität, wenn man merkt, die kommen auch mal ins Staunen hier und lassen das auch zu. Weil dafür gucken wir es ja auch, nicht nur damit uns jemand den Winkel genau perfekt erklärt oder drei Bälle uns vorhersagt, was dann passieren wird. Nee, kommt, sondern auch mal dieses Menschliche und das finde ich toll. Und ich habe gemerkt selbst, wie ich mitfiebere mit dem Team, bin ich ganz ehrlich, weil ich gestern nach der Sendung mir so eine mentale Notiz gemacht habe. Gott, jetzt haben wir dann wirklich über jeden Kommentator einzeln gesprochen, also jetzt vom Eurosport Deutschland Team, außer über Thomas Hain. Meine Güte, ist ja auch total unfair, müssen wir unbedingt die Sendung heute unterbringen. Und der hat doch abgeliefert. Also ich war ja, ich meine, als bekennender Duo-Fan von der Kneipen-Kombi Harry Weber und Felix Frede, hätte ich mir schon die beiden eigentlich für die Finalsession noch gewünscht, bin ich ehrlich. Aber Thomas, finde ich, hat das für mich komplett rausgerissen dadurch, dass er so eine flammende Rede auch auf das German Masters gehalten hat, ne? Und dass wir das unterstützen sollen, und alles. Und ich dachte mir so, ja, ganz genau, nee, absolut, das ist unser Bundestrainer. Ich habe mich dann auch richtig inspiriert gefühlt, habe dann nochmal hier auf Deutsch und Englisch hier ein paar Links verteilt, wo man die Tickets herbekommt und so. Absolut, wir dürfen jetzt nicht einschlafen, ne? Weil das ist das einzige Turnier in Kontinentaleuropa. Und während wir gerne darüber reden, dass wir mehr davon haben wollen, müssen wir, glaube ich, auch darauf aufpassen, dass wir nicht das noch verlieren. Also dann lieber noch mal eine Session mehr bestellen, sozusagen. Genau. Also nee, das hat mir auch so gut gefallen, dass man im Rahmen natürlich des professionellen Kommentierens hier, dass der so eine persönliche, so wie so eine kleine Rede eigentlich gehalten hat. Das fand ich sehr bundestrainerlich, muss ich sagen, und hat mir sehr, sehr gut gefallen insgesamt wirklich. Also es war toll kommentiert, diese Abendsession. Da hat mir nichts gefehlt.
Absolut, aber wir hatten auch wieder technische Probleme gestern bei der Abendsession. Da kam das Shootout diese Woche irgendwie nicht so hundertprozentig raus und vor allem es waren noch immer andere Sachen, die dann passiert sind. Gestern war es dann, ich glaube, es war im Achtelfinale zwischen Alfie Byrne und Liam Highfield, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das Scoreboard komplett ausgefallen. Da hat alles andere hat funktioniert, nur die Uhr war auf einmal nicht mehr da und Scoring hat gar nicht mehr funktioniert. Marcel Eckert war dann der Leidtragende gestern, aber ja, das müsste man so fürs nächste Jahr vielleicht nochmal ein bisschen beheben.
Ja, ich meine, schön wäre es. Ne? Nee, also ich meine, das war ja dann quasi, also nicht für den Marcel, aber für alle anderen gut, dass er das Match geleitet hat, ne? Weil er hat, finde ich, das einzig Richtige gemacht und hat geschaut, dass das wieder repariert wird und dann hat er nochmal die komplette Zeit natürlich verteilt, auch für den Stoß. Und dann war im Grunde gar nichts passiert und es gab gar keine Aufregung in dem Sinne. Also, dass wir natürlich so ein bisschen sagen, ja, kommt mal, Freunde, bringt das doch mal in Ordnung, ist ja auch ein Weltranglistenturnier. Aber so müssten halt diese Sachen gehandelt werden. Einfach mit gesundem Menschenverstand. Und ich glaube, es wird halt dem Turnier auch nicht schaden, wenn nochmal in so ein extra Schiedsrichter, so ein vierter Offizieller oder sowas, also, und da sitzt eigentlich immer noch jemand. Aber wenn noch, ich weiß nicht, so ein vierter Offizieller mehr im Sinne von Turnierdirektor in der Arena wäre, der dann wirklich schnell Sachen entscheiden kann, weil mich lässt dieses Bild nicht los von Ashley Hugel, auch wenn das am ersten Tag passiert ist. Mittlerweile ist es wirklich nicht mehr der erste Tag des Turniers und wir haben so viel Snooker gesehen, dass es alles schon so ein Brei wird, ehrlicherweise. Gerade beim Shootout ist die Gefahr da groß. Aber dieses Bild und dann auch ehrlicherweise, ich habe mich ja so gefreut, dass Michael Holt dann rausgeflogen ist, weil dieses Bild von dem jubelnden Michael Holt, während gerade er genau weiß, dass das, dass das keine faire Lösung war, einfach das Match so zu Ende laufen zu lassen. Also, das ist wirklich der Tiefpunkt für mich des diesjährigen Shootouts gewesen und das geht nicht nur mir so. Und da hätte es einfach jemanden in der Arena gebraucht, der dann auf den Tisch haut. Nicht nur auf den Tisch steigt, wie Alfie Burton am Schluss des Turniers, sondern mich auf den Tisch haut und sagt, so machen
ja,
wir das jetzt.
Also wirklich, das ist mir, das tat mir weh in dem Moment.
Ja.
Dass der da auf dem Tisch, ich habe gesagt, Schuhe, Füße vom Tisch. Das erste, was mir eingefallen ist, nein, ein Fuß muss den Boden berühren. Das zweite, was mir eingefallen ist, der ist doch da jetzt nicht mit seinen Straßenfegern auf dem Snookertisch.
Das hat körperliche Schmerzen, glaube ich, bei vielen Menschen verursacht. Ja. Nee, absolut. Genau. Also das heißt, technisch kann man noch mal was in Ordnung bringen, aber ich glaube, in dem Fall jetzt mit den technischen Problemen gestern hatten alle Beteiligten Glück, dass es den Marcel erwischt hat, außer dem Marcel. und generell, komm Christian, jetzt sind wir gerade bei den Schiedsrichtern. Lass noch mal über Alex reden. Lass noch mal über Alex Kishan reden. Lass ihm gratulieren zu dieser fantastischen Karriere, weil das sonst irgendwie keiner getan hat. Also ich habe mich sehr gefreut, Natalia Gradinari, erstes Ranglistenfinale, dann noch das Shootout, meine Güte, ne? Also das ist schon eine andere Nummer, finde ich, als irgendwie Gibraltar Open oder so als erstes Ranglistenfinale zu haben. Oder hier in irgendwo in ne, so ein PTC irgendwo sozusagen, sondern Shootout, da ist man schon direkt wahnsinnig gefordert. Sie hatte zum Glück ein entspanntes Finale in dem Sinne erwischt. Habe ich ihr sehr gegönnt, aber gleichzeitig das Finale hätte doch Alex kriegen müssen. Der beste Shootout-Schiedsrichter, den es gibt und der hier seine Karriere beendet hat bei diesem Turnier und dann eigentlich am Abend gar nicht zu sehen war, sondern am Nachmittag. Und wir wissen jetzt nicht genau, ob er sich vielleicht genauso gewünscht hatte, dass er abends mit einem Bier in der Arena sitzen kann. Dann sei es ihm sehr gegönnt. Und er hat ja auch ein Foto gepostet mit beiden Finalisten und den Medaillen umgehängt. Und das finde ich schön. Und ich möchte echt gerne nochmal ihn würdigen als Schiedsrichter. So ein sympathischer und auch vor allem so ein kompetenter Typ. Und hat so viel gemacht für Snooker in der gesamten Region, hat auch die Natalia Gradinari mit ausgebildet quasi. Also was für eine Persönlichkeit in der Snookerwelt, die uns da verloren geht. Also ich werde noch lange, lange, lange an ihn denken und möchte auch nochmal, so viel Zeit müssen wir jetzt auch noch haben, einfach, und das Schöne ist, dass Alfie Burton da auch so ein bisschen beteiligt war. Ich möchte nochmal an Berlin denken, 2015. Ich kannte den Alex da schon ein Weilchen, aber das Turnier ist mir auch noch mal in Erinnerung geblieben, weil Alfie Burton, der war da auch am Start, den habe ich interviewt damals, es war ein nettes Interview, und dann kam aber ja der beste Viertelfinalabend, den die Snookerwelt jemals erlebt hat, vielleicht noch en par mit irgendwie den Halbfinals bei der WM vor ein paar Jahren während Covid. Aber dieser Viertelfinalabend, wo Judd Trump das Maximum Break gespielt hat, wo alle Viertelfinals in den Entscheidungsframe gingen, da war der Alex auch dabei und ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Der hatte nämlich das längste dieser Viertelfinals erwischt. Es hat 4 Stunden gedauert. Es war Stephen Maguire gegen Neil Robertson, was er da vor sich hatte. Und es war ganz fantastisch. Wir haben da ausgeharrt und geguckt und gewartet und es, ja, also mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich wollte einfach nochmal dran erinnern, er war da bei dieser Sternstunde beteiligt. Er hat das Maximum Break von Sean Murphy beim Shootout geschiedst vor 2 Jahren, wo man sagt, das sei das zweitbeste Maximum Break aller Zeiten. Es war sein erstes tatsächlich, weil in all den Jahren, und wir wissen, dass das auch bei den Schiedsrichtern nicht unbedingt gleich verteilt ist, da hatte er noch nie eins abbekommen. Und dann aber gleich so eins bei seinem Turnier, quasi beim Shootout. Also das war auch echt nochmal so ein Highlight in seiner Karriere, an das er auch nochmal erinnert hat jetzt zum Abschluss. Genau, also wir wünschen dem Alex einfach alles, alles Gute, weil das hat er sowas von verdient. Und ja, also er ist einfach ein fantastischer Kerl. Und ja, dieses Viertelfinale, wie gesagt, Steve Maguire 5-4, Neil Robertson 4 Stunden im Tempodrom. Nebendran alle möglichen Feuerwerke und dieses Match war auch eins bis in den Scheidungsframe rein. Ja, also das wird für mich für immer mit Alex verbunden sein. Und ja, alles Gute an ihn und herzlichen Glückwunsch zu einer fantastischen Karriere.
Absolut. Ja, das war ein Wahnsinnsabend und du hast über die 2 besten Maximums, was ist denn das beste Maximum? Das kann ja eigentlich nur das 100. von Mark Selby sein.
So.
Denn, also ich muss sagen, wenn ich an Maximums denke, ist diese letzte schwarze absolut vorne bei mir mit dabei, die er auf die Mitteltasche gespielt hat. Also, da, ja.
Es hat sich
So.
eingebrannt, ne? Also ich glaube, alle
Ja.
anderen würden sagen, Ronny ist schnellstes.
Ach ja,
Aber
den gibt's ja auch noch.
ja, genau. Aber ich bin da auch so ein bisschen bei Mark Selby tatsächlich, ne? Ja, genau. Aber also wie man jetzt diese drei, ich glaube, das sind einfach die drei. Und wie man die jetzt
Genau.
platziert, ist ja jedem selbst überlassen. Aber das sind die Top drei Maximum Breaks und eins davon geschieht von Alex Krishan.
So nämlich. Und ja, du hast vorhin so schön gesagt, dass wir haben in den letzten Tagen so viel Snooker gesehen, dass alles so ein bisschen ineinander verschwimmt. Und genau das haben wir uns beide ja auch im Vorgespräch gesagt. Es war eigentlich so viel gestern, wir haben über so viele Sachen zu sprechen und wir haben bestimmt ganz viel vergessen. Weil ich glaube, das Wichtigste haben wir abgearbeitet, nämlich dass Alfie Byrne gewonnen hat, dass Alex Krijan seine Karriere beendet hat. Aber eine Sache würde ich gerne noch kurz ansprechen. Die war im Match zwischen Ethan Llewellyn und Ryan Day. Und die fand ich einfach so witzig. Ich habe das auch gepostet und dieser Post hat eigentlich viel zu wenig Liebe abbekommen, finde ich. Weil
Oh.
gibt es. Danke. Weil gibt es etwas Ryan Day-mäßigeres, als zu sagen: Stell dir vor, du müsstest Ryan Day in einem Satz zusammenfassen und dann kannst du sagen: Hey, das ist doch der, der in einem Shootout-Match dreimal die Weiße gelocht hat.
Oh Gott, ja. Ja, das war Pannenpech und Pleiten. Also wir hatten ja kein Blue Ball Shootout, aber wir hatten Ryan Day.
Ja.
Also an der Stelle vielen Dank. Wie dusselig kann man sich anstellen beim Shootout?
Ja, also das muss ich sagen, das ist mir von gestern in Erinnerung geblieben. Also wenn es einem einmal passiert, ist ja schon blöd fürs Shootout, aber dreimal in einem und demselben Match. Das ist wirklich nicht gerade das Beste. Und Ethan Uren hat es ja dann auch gut gemacht und hat sich hier auch bis ins Achtelfinale gespielt. Ja, und jetzt sind wir durch. Und wie du schon gesagt hast vorhin, es wird wohl die Tourkarte bedeuten für Alfie Burden. Denn ja, also, dass ihn da mit 56.000 Pfund, die er jetzt auf dem Konto hat, insgesamt ihn jemand in der Einjahresrangliste noch aus den Top 4 verdrängt, das ist äußerst unwahrscheinlich. Also, da können wir uns ziemlich sicher sein, der wird wieder auf die Tour zurückkehren. Und ja, ich fand es ganz witzig. Mich hat gestern auf Ex Grüße gehen raus an Sami, war es, glaube ich. Den musst du jetzt leider ertragen. Tut mir leid. Hat mich gestern gefragt, war Alfie Burden denn der erste Amateur, der ein Weltranglistenturnier gewonnen hat? Und ich dachte erst, die Frage ist ein Scherz, weil Zhao Shintong, Weltmeister? Also scheint jetzt langsam so ein Ding zu werden.
Ja, Zhao Shintong, ja. Also gut, bei dem kann halt keiner glauben, dass er Amateur ist, ne? Aber was ich auch absolut interessant finde, ist, dass dann Alfie Burden jetzt voraussichtlich dann kommendes Jahr, das zweite Jahr in Folge beim Champion of Champions spielt.
Oh ja.
Da
Jeder,
muss
also
man
je nachdem,
sacken
wie viel
lassen.
Turniersieger man hat, ne?
Ja, klar, das kann ja, ich meine, wir sind ja diese Saison auch wieder hart am Arbeiten. Wenn das so weitergeht, dann wird das wieder brenzlig für ihn. Aber jetzt mal angenommen, es läuft wie in allen vergangenen Jahren quasi. Ich meine, Champion of Champions, 2 Jahre in Folge mit Alfie Burden.
Ja, Ding schon, hier wird schon neidisch, also.
Ja, schon. Also, das ist doch krass. Was der Mann aus seiner Karriere macht, nachdem sie eigentlich vorbei ist, das ist schon, es ist ein
Wer jetzt,
Phänomen.
Ding Junhui oder Alfie Burden?
Beide, Christian. Also,
So.
es ist, ja, ist unfassbar.
Es ist wirklich unfassbar. Und wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Snooker, ne? Wir sind fast an Weihnachten angekommen, aber ein Turnier haben wir noch, Cardi. Die Scottish Open. Lepe Fan als Titelverteidiger, das war ja auch eine Story vor einem Jahr. Einige Spieler sind schon im Weihnachtsurlaub, Judd Trump zum Beispiel. Aber wir haben noch mal Home Nations Series jetzt so ein bisschen. Eigentlich ein gutes Turnier auch so, um noch mal runterzukommen und wieder in den Snooker-Alltag reinzugehen, oder?
Ja, mir wird die Stimmung dann schon fehlen, bin ich ganz ehrlich. Nee, ich fand überhaupt, also beim Shootout, mir ist das gemischte Publikum auch aufgefallen. Also es gab
Ja,
unangebrachte
stimmt, ja.
Sachen und alles. Aber generell, mir, so zuschauermäßig, mir sind die vielen Weihnachtspullis in Erinnerung geblieben. Mir ist in Erinnerung geblieben, auch am ersten Tag saß da so ein süßes Rentner-Ehepaar und die haben sich so wirklich so Notizen gemacht nach jedem Match. Und das fand ich toll, das fand ich so süß. Dann auch mal immer wieder Kinder dabei. Und das ist halt wirklich mein Wunsch, dass man, wie auch immer man das macht, alles dafür tut, dass das Shootout ein gemischtes Turnier bleibt und nicht zu einer Sauveranstaltung da rein wird. Weil das tut dem Turnier einfach gut, wenn da, wie gesagt, wenn Familien denken, oh, da kann ich mein Kind mal mitnehmen, ist nicht so wichtig, wenn das jetzt ein bisschen rumraschelt oder sowas oder immer mal zwischendurch aufsteht und alles. Wenn da weiterhin Rentner am Start sind, wenn die Weihnachtspulli-Fraktion am Start ist, wenn ganz normale Fans auch am Start sind und das dann gemischt mit ein paar Leuten, die auch ruhig sich mal ein, zwei Bier mehr gönnen dürfen, da bin ich wirklich alles andere als streng, das gehört zum Shootout dazu. Aber diese Mischung. Das glaube ich, wichtig, dass wir nicht in so ein separierendes Gleichgewicht reinkommen. Und das ist Arbeit, glaube ich, für die VeranstalterInnen. Und ich weiß es zu schätzen, wie es dieses Jahr gelaufen ist, in weitesten Teilen. Und hoffe, dass das nächstes Jahr wieder genauso wird. Aber ja, bei den Scottish Open wird es wieder gesittet dazugehen. Ich bin tatsächlich für den Tag, an dem die Kleiderordnung aufgehoben wird und dann wirklich die Spieler auch in Weihnachtspullis am Start sind. WST, Grüße gehen raus. Denkt doch mal drüber nach. Wenn ihr uns jetzt hier schon noch so ein Last-Minute-vor-Weihnachten-Turnier auftischt, Freunde der Sonne, weißt du, ich meine, Christian, ganz ehrlich, wir gehen jetzt auch auf dem Zahnfleisch langsam, ne, nach dieser ersten Saisonhälfte. Wahnsinn. Und jetzt noch ein Turnier. Es ist schon auch nicht immer leicht, sich dann wieder übermorgen um 8:45 Uhr zu motivieren dafür. Das ist schon, also, boah, die Scottish Open, ich kann auch den Mark Selby oder den Judd Trump oder so verstehen, dass sie sagen, Freunde, ich packe jetzt lieber Weihnachtsgeschenke ein. Heieiei, das jetzt nochmal durchziehen. Aber David Grace ist dabei.
Ja, ich finde das eigentlich immer ganz interessant. Also Scottish Open, das ist ja wieder so ein Turnier, wo man dann die Leute dabei hat, die vor 2 Monaten in guter Form waren, weil da war nämlich die Quali für die Scottish Open. Also ganz interessant. Und wir werden uns über ein bisschen längere Distanzen jetzt wieder freuen dürfen, denn es geht ja Best of Seven dann jetzt erstmal statt Best of One, wie wir es diese Woche hatten. Also, wir sind zu den Scottish Open dann natürlich nochmal am Start und danach gibt es die wohlverdiente Weihnachtspause und wir werden uns schon mal überlegen müssen, wie wir dieses vollgepackte Jahr 2025 irgendwie in einen Jahresrückblick packen. Also, das wird eine 2-Stunden-Sendung, fürchte ich. Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Elfie Burden gewinnt das Shootout und Total Clearance sagt bis zum nächsten Mal.
Yellow.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.